Vis-à-vis.
Bernhard Gloxin, 21 Jahre in der freien Kulturlandschaft in Berlin. Das ist nichts Selbstverständliches. Wie war das denn 2004? War das geplant, so lange dabei zu bleiben?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin selbst ein bisschen erschrocken, als irgendwann klar wurde, ey, 21 Jahre und da sollte jetzt mal vielleicht doch was anderes kommen. Aber es war halt immer so, diese Stadt ist so voll und der Wandel hier ist so rasant. Es gab immer wieder neue Künstlerinnen, Künstler, die mich einfach herausgefordert haben, wo ich dachte, wow, können wir nicht was machen? Es gab immer wieder Themen und das ist ja unser Credo in der Neuköllner Oper, dass wir sagen, es gibt so viel Theater in dieser Stadt, was hat denn keine Bühne, gerade im Bereich des musikalischen Theaters? Und wäre es da nicht sinnvoll, schön, notwendig, ein neues Stück zu schreiben, statt irgendein altes zu nehmen und da eine neue Message drauf zu packen?
203 Produktionen, über 4000 Aufführungen. Im Grunde genommen wird immer schon an das nächste Projekt gedacht. Deshalb ist eigentlich diese Situation, die wir jetzt haben, fast schon ein Privileg, nämlich mal zurückzuschauen und zu fragen, wo sind eigentlich die großen Linien? Wo hat die Neuköllner Oper in den 2 Jahrzehnten mit Produktionen Pflöcke eingeschlagen, um die all die anderen Kulturproduzenten in der Stadt und darüber hinaus nicht mehr vorbei können?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, es gibt Linien und ich bin allen hier im Haus Arbeitenden sehr, sehr dankbar, dass sie das mitgemacht haben. Wir haben so gedacht, wir machen Ausweitung der Spielzone. Das Haus war ja super aufgestellt mit diesen tollen Musicals von Peter Lund und der Arbeit, die der Gründer Winnie Radeke gemacht hat, seiner ganzen musikalischen Kreativität. Und dann sind wir einmal ausgeschwärmt und haben geguckt, welche Ensembles wie Leid und Lause, wie Hauen und Stechen sind denn eigentlich interessant, könnten wir sie verführen in so einer Mischung zwischen komplett freier Theaterarbeit und Stadttheater. Und im gewissen Sinne ist die Neuköllner Oper tatsächlich das eigenartigste Stadttheater, weil wir produzieren wie ein Stadttheater unsere 12, 13 Produktionen, nicht? Mit den ganzen Vorstellungen, manchmal 200 Vorstellungen. Und dann neben dem war es dann schon auch, was bedeutet Internationalität eigentlich? Ich mache mal ein Beispiel. Als diese große EU-Krise, Euro-Krise kam und man sagt ja an Griechenland und Südeuropa, da müssen wir jetzt irgendwie richtig reingehen, die haben missgewirtschaftet, da wurde ganz viel Kultur und auch Identität vernichtet. Und deswegen haben wir gesagt, gut, dann bieten wir den griechischen Künstlern die Bühne hier im Herzen der Politik Deutschlands in Berlin, ihre Sicht darzustellen. Und da ist so etwas wie Yasu Aida entstanden. Dritte Flock, den man, wenn wir so von Flöcken sprechen, ist der, das Haus hatte sich ja immer gespeist über diese jungen Talente, über die jungen Leute, die von der UdK kamen, also die Zusammenarbeit mit der Abteilung Musical Show, mit diesem wunderbaren Opernpreis, der vor mir schon gegründet war. Es ging also immer auch zu sagen, wo sind eigentlich die Stars von morgen? Wir haben hier nie auf Stars geschielt. Das war nicht unser Programm. Das machen ja andere Bühnen cool und so. Und es ging immer auch um diese Frage, was können wir voneinander lernen? Und deswegen war auch diese Arbeiten mit den ganz jungen Leuten in unserem jungen Ensemble und mit dem Kinderclub wichtig und die Arbeit mit den Gruppen, die auch ganz andere Ästhetiken hier reingebracht haben, die jetzt zunächst einmal sich weiter entfernt hatten aus diesem klassischen Erzähltheater, wie wir es zum Beispiel von Peter Lund kennen.
Das ist ein interessanter Hinweis, weil sich natürlich in den 2 Jahrzehnten auch ästhetische Handschriften, ästhetische Formen sehr stark auch verändert haben. Aber im Kern war ja immer die Frage, warum will ich etwas mit Musik erzählen?
Es gab einige Produktionen und gibt sie vielleicht auch jetzt zu besichtigen, wo das Erzählerische tatsächlich doch im Vordergrund steht und das Musikalische in einer anderen Form und nicht in der klassischen Form, dass sich alles immer über ein gesungenes Lied, ein Ensemble, eine Instrumentalnummer erzählt. Das war auf jeden Fall tatsächlich ein Aspekt, der mich persönlich immer interessiert hatte. Was passiert, wenn ich eine Geschichte habe? Ich persönlich glaube zutiefst, bin gespannt, wer sich mir anschließen würde, dass wir narrative Wesen sind. Wir erzählen uns unser Leben, wir brauchen Zusammenhänge. Wenn wir das Disparate, was wir erleben, was wir nicht verstehen, irgendwann integrieren wollen in unser Leben, erzählen wir uns dann doch einen Bogen, einen Zusammenhang, den brauchen wir. Und da ist immer die Frage, was passiert, wenn die Musik als der Hauptprotagonist ins Spiel kommt? Welche Rolle übernimmt die Musik? Jetzt in dieser Schlusstrias kann man zum Beispiel beobachten, dass bei Tancher Amor Mio, dass wir gewisse Teile von Texten weggestrichen haben und dafür eine Musik eingesetzt haben. Die Musik erzählt aber in Form eines spanischen Liedes eine poetische Geschichte, die nicht eins zu eins die Figur sagen würde. Und wir versuchen damit einfach Räume zu schaffen, quasi über Bande zu spielen. Und ich persönlich glaube, wenn man etwas Politisches ausdrücken will, etwas, was sozusagen den Menschen in seiner Art und Weise, wie wir zusammen uns organisieren und leben, erreichen will, dann ist der poetische Raum ein sehr, sehr wichtiger und vielleicht der schönste, den man betreten kann, um das Politische zu sagen.
Weil Sie Tanja Amor Mio angesprochen haben, zu sehen übrigens noch bis zum 12. Juli, also die Geschichte einer möglichen, einer unmöglichen Liebe zwischen einer jungen Deutschen und einem Spanier auf afrikanischem Boden in einem Theater, das inzwischen eine halbe Ruine ist. Auch das natürlich das Interessante, das Theater als der Ort, an dem solche Geschichten passieren können. Dabei immer auch, Sie haben es angesprochen, eine politische Haltung zu entwickeln, die aber aus der Ästhetik herauskommt und nicht von außen dran geklatscht ist. Wie ist das eigentlich, was kann die Neuköllner Oper gegen den gar nicht mehr so diskreten Charme des Autoritären eigentlich setzen?
Also wenn man in einem Theater ist, das öffentlich gefördert ist, finde ich, hat man eine Verpflichtung. Ob die jetzt irgendjemand quasi in ein Pflichtenbuch reingeschrieben hat, wird sie nicht, weil Künstler hier in diesem Land zum Glück irgendwie keine Pflichtenbücher bekommen. Aber das haben wir. Das Politische, dass wir hier so eine Bühne haben mit sparsamen, aber doch wunderbaren Mitteln, in Klammern gesprochen, wir konnten ja in diesen 21 Jahren den Etat verdreifachen, dank des Senats und der Zuwendung, die von der Politik da auch zu sehen ist, das ist ein Geschenk. Damit, finde ich, muss man kostbar umgehen. Und dann haben wir verschiedene Wahlmöglichkeiten. Der Peter Lund hat eine unglaublich lustige Art und Weise, das in seiner Art und Weise reinzubringen. Wir haben jetzt in der Trias versucht, die Idee ist ja gewesen, wenn man abschließt, verstehen wir das als einen Transformationsprozess? Was können wir uns eigentlich erzählen? Dann haben wir jetzt am ersten Abend ein langes Stück über Menschen, die sich über eine Liebe verstricken, über Leidenschaften, aber nicht davon rauskommen, dass sie in einer Gesellschaft leben, in der der Faschismus groß wird und die Menschen mitnimmt und verdreht. Was machen wir mit unserem Leben, mit unseren Gefühlen, mit unseren Sehnsüchten? Dann der zweite Teil von Himmel über Neukölln, so wie wir das Projekt genannt haben, führt uns einmal in so eine grundsätzliche Frage der Sehnsucht nach der Verzauberung, nach der Grenzerweiterung im und vielleicht durch den magischen Moment, den es manchmal im Theater gibt, mit diesem wunderschönen Text von Roland Schimmelpfennig und dieser schönen Stimme von Corinna Harfouch. Und der dritte Teil ist ja sehr politisch mit Holy Bitch, weil da innerhalb des Genres des performativen Theaters das Disruptive gibt. Da gibt es viele kräftige, energetische, emotionale Bilder von drei Frauen, die sozusagen in der Erzählfolie der Gorgonen, also ein männliches Bild über weibliche Kraft und Urkraft, sich versuchen zu befreien, lustigerweise eben verdammt als Entertainerin in einer Bäckerei in der Auguststraße Berlin-Mitte, gentrifiziertes Brot backen und dann bricht einer aus und sagt, ich will nicht mehr über veganes Brot reden. Wir müssen über unsere Wunden reden und über unsere gebrochenen Herzen, dass wir verstummen und uns nicht mehr wehren können. Und das ist doch politisch. Und irgendwann gab es dann Applaus, als diese wunderbare Schauspielerin Francesca Di Prima sagte, hör auf hier zu filmen, hör auf hier Theater, ich muss jetzt hier authentisch sein. Aber was heißt das eigentlich? Was ist das Authentische in uns noch, wenn wir so viel gewohnt sind, wegzustecken, weil wir es nicht ertragen und weil wir es auch nicht ändern können? Aber wir müssen dennoch Haltung zeigen.
Himmel über Neukölln. Es ist ja hier ein Haus, das in der Karl-Marx-Straße steht. Auch die Karl-Marx-Straße hat sich in den zwei Jahrzehnten sehr verändert. Und es ist ein Haus, das eben nicht nur gedacht ist für die Berlinerinnen und Berliner, für die Touristen, die mal den Kitzel von Neukölln erfahren wollen, sondern auch für die Menschen, die hier drumherum leben. Wie einfach war und ist das? Wie schwer ist das, hier mit diesen ganz diversen Nachbarschaften im Gespräch zu sein?
Das ist super schwer und das war auch nie einfach. Also dieser Ort Neukölln hat sich in diesen 21 Jahren sehr, sehr und wie ich finde dramatisch verändert. Durch Gentrifizierung, das ist so eins der Themen, was wir ja immer wieder gespielt haben und versucht haben, durch unterschiedliche Produktionen zu thematisieren. Aber vor allen Dingen durch diese maßlose Erweiterung der Schere zwischen Arm und Reich. Hier unten, wenn wir halt dieses Theater betreten, um hier zu arbeiten und die Menschen zu empfangen am Abend, ist eine Versammlung der Menschen, die nicht wirklich am gesellschaftlichen Leben so teilnehmen können und wollen und tun. Und da fragt sich wirklich, was kann eigentlich Kunst? Und wir sagen, da sind wir ja nicht die Einzigen, ja, es gibt eine sehr, sehr begrenzte Möglichkeit, mit Theater, mit Kunst ganz konkret zu wirken. Aber wir können, und das ist das, was wir tun, wir können Räume der Begegnung schaffen. Es gibt aus der Psychologie so ein Wort, Lovebombing. Was wir tun können und tun, ist Lovebombing und Hopebombing immer wieder zu machen. Und es ist ganz klar, dass Menschen, die hier gerade in diesem schwierigen Viertel, wo sich die Schere auch deutlich zeigt, da sind sehr viele Leute, die mittlerweile sehr viel Geld ausgeben für ein einfaches Getränk und Menschen, die sich jetzt bei Brot und Brötchen hier wirklich durchschlängeln. Und wenn wir noch mehr investieren könnten, und ich glaube, das wird auch der Fall sein, in, sagen wir mal, in eine Arbeit, die dann eine Mischung zwischen Theaterarbeit, künstlerischen Vermittlungsarbeit und Sozialarbeit ist, dann glaube ich, könnte sich hier auch noch ein anderes Publikum einfinden. Zum Teil ist es da, zum Teil ist es wirklich erst zu generieren.
Und was macht Bernhard Gloxin jetzt im Ruhestand? Nur noch irgendwo zu Premieren zu gehen und sagen, ich hätte das alles viel besser gemacht? Oder locken jetzt die großen Häuser mit ihren Angeboten?
Ich werde nicht auf irgendwelche Premieren herumschlawenzeln und so. Ich mache so einen Paradigmenwechsel. Ich will den Blick, den wir bei der Tanja Amor Mio schon mal ausprobiert haben, für mein Leben ausprobieren, zu gucken, wie kann ich das, was wir hier in Mitteleuropa, in Deutschland, in Berlin tun, eigentlich anders lesen, anders verstehen, wenn ich eben nicht dazugehöre. Und es gibt diese Versuchung zu sagen, gibt es ein zweites Leben? Also können wir in einem Leben nicht noch ein anderes reinpacken und kann ich jetzt mal nicht mehr versuchen, alles anders zu machen, nichts mehr zu planen, keine Projekte zu entwickeln, sondern eigentlich besser zuzuhören, Welt zu lesen, Welt zu verstehen. Und ich bin ganz sicher, dass daraus wieder Dinge entstehen, von denen ich heute noch gar nichts wissen kann.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.